Ich weiß nicht, seid ihr wach? Ja? Darf ich euch hier heute ein bisschen herausfordern im Sinne von wirklich zuzuhören? Oder soll es nur nett sein? Also wenn ihr gekommen seid, um nur eine nette Predigt zu halten, dann kann ich die halten. Dann gehe ich wieder nach Hause und gut ist. Wenn ich euch ein bisschen herausfordern darf, dann würde ich sehr gerne über gesunde Gemeinde heute predigen. Und das setzt voraus, dass ihr mir gut zuhört, weil sonst bringt diese Predigt gar nichts. Und jetzt bete ich noch kurz. Einverstanden? Ihr hört gut zu. Es wird wirklich ein bisschen tough. Nicht herausfordernd im Sinne von schrecklichen Aussagen, sondern es ist einfach ein bisschen viel. Aber am Ende vielleicht wirklich gut. Jesus, danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du zu uns reden möchtest. Danke, dass du bereits geredet hast. Wir preisen dich. Du bist so gut. Amen. Amen. Ja, ich bin im Ausland groß geworden. Mein Papa und meine Mutter, sie waren Missionare in Kamerun. Mein Vater hat dort als Evangelist und Architekt gearbeitet, hat viele Gemeinden gegründet. Und im Bewusstsein, ja, schon als Baby war ich quasi im Hause Gottes. Es waren immer wieder andere Kirchen, die er gebaut hat, wo wir quasi unterwegs waren. Und schon als kleine Junge hatte ich diesen Gemeindegehen in mir. Als Elfjähriger habe ich mich nicht für Jesus entschieden, das war glaube ich mit 6. Ich sah meine Mutter am Beten, wann immer ich aufgewacht bin, war sie am Beten. Das war so ein tiefes Bild, das bei mir hängen geblieben ist. Und mein Vater lebte fürs Reich Gottes. Mit 11 Jahren war ich in einem Abschlussgottesdienst einer Bibelschule. Und da sprach der Bibelschuldirektor über die Aussage von Jesaja, die ihr gut kennt. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und innerlich dachte ich, Gott, hier bin ich, nur nicht nach Grönland. Und dabei bleibt es bis heute. Also wenn Gott mich dahin schickt, dann sage ich, hey, hast du nicht jemand anders? Weil da ist es für mich als Afrikaner dann wirklich ein bisschen sehr, sehr kalt. Seitdem schlägt mein Herz fürs Reich Gottes. Und ich bin so begeistert zu sehen, dort, wo Jesus hineinkommt in das Leben der Menschen und das Leben verändert. Wie aus Hoffnungslosigkeit Hoffnung hineinkommt. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe all die Geschichten um Weihnachten herum. Wie eine alte Frau, die kein Kind bekommen konnte, hört vom Engel, dass sie ein Kind bekommen wird. Und da kommt Hoffnung, da kommt Leben hinein. Wie eine Jungfrau nicht irgendein Kind gebärt, sondern den Sohn Gottes, den Retter dieser Welt. Und du sollst ihn nennen Jesus. Du sollst ihn nennen Immanuel, Gott ist bei uns. Liebt ihr Weihnachten? Wisst ihr, ich könnte jeden Tag Weihnachten feiern. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht nur an Heiligabend Weihnachten feiern, sondern dass wir immer wieder neu vor Augen haben, der Retter ist da. Und er ist geboren in dem Stall unseres Herzens. Und wisst ihr, mein Herz ist immer wieder neu ein Stall, wenn ich ganz ehrlich bin. Mein Herz war ein Stall und Jesus kam hinein. Und die Sorgen des Alltags und das eine oder andere schwarze Wort, das ich höre, belastet mein Herz und es riecht nicht besonders gut. Und dann brauche ich den Frieden Gottes und die Liebe Gottes und Vergebung Gottes, dass er durch seine Gegenwart mein Inneres verändert und dass mein Inneres strahlt, dass es ein Abbild von seiner Herrlichkeit wird. Ich liebe Weihnachten, ich liebe den Gedanken, dass Gott uns Menschen nicht nur geschaffen hat, sondern dass wir ihm so wichtig sind, dass er einer von uns wird. Und das ist unglaublich. Dieser Gott, der sprach, ich habe gerade letzten Sonntag betont, wir Menschen verstehen bis heute nicht, wie die chemischen Prozesse einer kleinen Zelle funktionieren. Allein die Prozesse in einer kleinen Zelle sind so komplex, dass wir sie seit Jahren studieren und wir verstehen sie immer noch nicht. Geschweige denn von einem Eizeller, geschweige denn von so einem komplexen Wesen wie wir Menschen. Und wir sind dabei, all das nur zu studieren. Wie könnte es funktionieren? Und da gibt es einen, der hat es alles erfunden, der hat es alles erdacht. Der sprach und es wurde. Er sagte, es werde Licht und es ward Licht. Er ist dieser Schöpfer und dieser große, unendlich große Gott, den wir nicht begreifen können, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Er wird Mensch. Geboren in dem Stall von Bethlehem, was für ein Wunder. Er macht sich so klein. Jesus kommt für alle. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass Gemeinde das nie vergisst. Ich spüre, dass ihr das ganz stark auf dem Herzen habt, genau diese DNA. Gemeinde ist da für alle. Reich Gottes ist da für alle. Und ich wünsche, dass ihr das nie verliert. Dass ihr immer eine Gemeinde sein werdet, wo alle willkommen sind. Jesus lädt alle ein. Er sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin die Lösung. Ich bin der Retter dieser Welt. Ich will euch erquicken. Ich will eure Schuld wegnehmen. Ich will eure Sorgen wegnehmen. Ich möchte euch neue Hoffnung geben. Was zeichnet eine gesunde Gemeinde aus? Ich glaube, wenn Weihnachten in der Mitte ist, ist es schon nicht ganz falsch. Weil Weihnachten ist nichts anderes, als dass Gott Mensch geworden ist, dass Gott uns versteht, dass Gott uns sieht. Wenn das Kreuz in der Mitte ist, und damit meine ich nicht dieses Kreuz, sondern das Wort des Kreuzes in der Mitte steht, dann ist es schon mal sehr, sehr gut. Denn dieses Kreuz ruft uns zu, dass wir alle versagt haben, dass wir alle schuldig sind und dass wir alle Vergebung brauchen, aber dass es einen Löser gibt. Wenn Ostern in der Mitte ist, wenn wir diese großen Feiertage, die wir ja so feiern, wenn sie in der Mitte ist und die Botschaft davon in der Mitte steht, dann glaube ich, sind wir schon auf einem guten Kurs. Die Botschaft von Ostern ist, er ist auferstanden. Nicht der Tod, nicht die Hoffnungslosigkeit hat gewonnen, sondern Leben, Hoffnung. Amen. Ich liebe Ostern. Und wisst ihr, was ich vor allem feiere? Ich feiere nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das finde ich gut. Aber ich feiere, dass ich auferstanden stehen werde. Ich feiere, dass die Menschen, die an Jesus glauben, auch auferstehen werden. Ich feiere, dass wir alle Menschen der Auferstehung sein werden. Dass wir diese Hoffnung haben. Dass der Himmel nicht irgendwas ist, sondern ein Durchgang in eine neue Realität, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat. Das hat Gott für mich vorbereitet. Ich weiß nicht, wie du über den Tod nachdenkst, aber ich will dir sagen, das Beste kommt noch. Spätestens bei Jesus werden wir merken, das Beste kommt noch. Er ist da. Und ich denke, wenn Pfingsten in der Mitte ist, ist es auch nicht ganz falsch. Wenn wir merken, der Heilige Geist ist da. Deswegen haben diese Kirchenväter ganz bewusst, und nicht nur die Kirchenväter, deswegen finden wir diese Feste im Alten Testament. Und sie sind so Wegweisung für uns als Gemeinde. Gott ist Mensch geworden. Und wenn Gott sich klein gemacht hat, sollten wir uns auch klein machen, oder? Dann sollten wir uns nicht zu fein sein. Dann sollten wir bereit sein, den Bettler ein Bettler zu werden. Und dann dürfen wir auch zu den Königen gehen. Wir dürfen alle Menschen. Gott lädt nicht nur die Bettler ein, er lädt alle zu sich ein. Und er sagt, hey, kommt zu mir, folgt mir nach. Ich habe 8 Merkmale, die ich gerne ganz kurz in euer Herz predigen würde. 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Ich werde nicht alle gleichzeitig betonen. Ich werde einige nur ganz kurz erwähnen, damit es rund ist. Ich glaube, das Allerwichtigste ist Gemeinde Gottes, ist Gemeinde Jesu. Und eine gesunde Gemeinde ist eine gottzentrierte, gottanbetende Gemeinde. Einverstanden? Seid ihr bei mir? Jesus sagt, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe dich verherrlicht, dich Vater, dich Gott verherrlicht auf Erden. Das Werk ist vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Als Jesus, dieser Mensch gewordene Gott auf der Erde war, hat er durch jede Handlung, durch jedes Wort und ich behaupte sogar durch jeden Gedanken den Vater im Himmel geehrt, verherrlicht. Sein Leben war ein Lobpreis Gottes. Durch seine Worte kam Umkehr. Falsches Denken wurde bloßgestellt und richtiges Denken wurde freigesetzt. Durch seine Worte kam Freiheit. Die vom Teufel Besessenen wurden wirklich frei. Vorher war der Teufel drin und Jesus kam vorbei und der Teufel hatte keinen Raum mehr. Jesus sagt, wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus vollbrachte als Gesalbter, als Messias Taten, die bislang einzigartig waren. Blinde konnten sehen. Wir lesen diese Wunder und sie sprechen uns heute noch an. Und diese Wunder sind wirklich geschehen. Die Reaktion auf diese Wunder zeigen davon, wie wirklich diese Wunder waren. Als Jesus den Toten auferweckt hat von den Toten, den Lazarus, der nicht nur gestorben war, wie die anderen Toten davor. Und Jesus kommt vorbei und er sagt, sie schläft nur und das Mädchen lebt doch, weil er über den Tod herrscht. In diesem Fall war der Tote wirklich mausetot, begraben. Und Jesus kommt vorbei und er ruft diesen Toten aus seinem Grab heraus. Dann war dieses Wunder so klar, dass die Reaktion der Menschen, die er dies war, er muss sterben. Ist das nicht komisch, dass aufgrund von einem Zeichen, das Jesus setzt, ein Zeichen, das zeigt, wer er wirklich ist, nämlich Gott Mensch geworden, ein Zeichen, was für eine Vollmacht auf seinem Leben lag, die Religiösen damals gesagt haben, aufgrund von diesem Zeichen muss er sterben. Diese Wunder waren real, die Reaktion auf diese Wunder waren auch real. An diesem Wunder schieden sich die Geister. Entweder man war für ihn oder dagegen. Man konnte nicht mehr neutral sein. Diese Schweizer Mentalität, die viele Menschen auch heute noch gerne haben, wir sind auf keiner Seite, die ist bei Jesus nicht möglich. Jesus ist gesetzt als Eckstein. An ihm scheiden sich die Geister. Entweder wir sind für ihn oder wir sind gegen ihn. Und Jesus betont beides. Er sagt, die nicht für uns sind, sind gegen uns. Und die nicht gegen uns sind, sind für uns. Es reicht nicht aus, Gott irgendwo sympathisch zu finden. Sondern wir müssen demütig zu ihm kommen und sagen, du bist Jesus, der Herr. In diesem Baby kommt der ewig Vater zu uns. Wisst ihr, in Jesus kommt nicht nur ein kleiner Mensch, sondern es kommt der allmächtige Gott und er hat Herrschaftsanspruch. Da kommt der ewige Vater, der Friedefürst. Er kommt zu uns. Er hat einen Machtanspruch. Und dieser Jesus vollbringt Taten, die unglaublich waren. Blinde sehen, Taube hören, Verkrüppelte können wieder gehen, Tote leben weiter. Jesus malt den Menschen ein unglaublich schönes Bild von seinem Vater im Himmel. Wenn ich die Predigten mir von Jesus anschaue, dann liebe ich diesen Vater im Himmel. Ich vermute, jeder Einzelne kennt dieses Gleichnis des verlorenen Sohnes und das Gleichnis des Vaters, der seinen Sohn gehen lässt. Und allein diese Geschichte offenbart das Herz des Vaters. Wie großzügig ist dieses Herz, bereit gehen zu lassen, wissen, der Sohn wird in die falsche Richtung gehen und dennoch lässt er ihn gehen. Weil er weiß, wenn er nicht geht, wird er nicht zurückkommen. Wenn er nicht geht, wird er das Leben nicht finden. Aber indem er geht, indem er vielleicht ganz viel Leid erlebt, wird er möglicherweise irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass es bei mir eigentlich besser hatte. Und er wartet sehnsüchtig, wann wird mein Sohn zurückkommen? Und irgendwann kommt dieser Tag und sein Sohn hat alles falsch gemacht, was es nur irgendwie geht, falsch zu machen. Und was tut der Vater? Er rennt diesem Sünder entgegen mit offenen Armen. Das ist das Bild, das Jesus von seinem Vater im Himmel zeichnet. Ein unglaublich schönes Bild. Er sagt, ich bin gekommen, dich zu verherrlichen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollbracht. Als Jesus am Kreuz ausruft, es ist vollbracht, da war es wirklich vollbracht. Der Weg, der Zugang zum Thron Gottes, der Zugang zum Frieden war vollbracht. Und es ist, glaube ich, so wichtig, dass wir das immer wieder uns neu vor Augen führen. Das erste Merkmal, und am Ende das wichtigste Merkmal einer gesunden Gemeinde, sie ist gottzentriert. Jesus betet in diesem sehr, sehr großen Gebet von Johannes 17. Und ich habe bereits als Teenager dieses Gebet rauf und runter gelesen. Ich fand es so kompliziert und so schön gleichzeitig. Und jetzt bin ich 44 Jahre alt und ich finde es immer noch so kompliziert und so schön gleichzeitig. Manchmal ist das Komplizierte auch schön. Und er sagt, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Jesus betet für dieses Gebet vermutlich im Garten Gethsemane. Er betet es, bevor er das Leid dieser Welt auf sich nimmt, bevor er gekreuzigt wird, bevor er all diese schrecklichen Dinge erleben, die wir durchaus kennen, dass er verraten, verkauft, verleugnet, die Dornenkrone und Schläge noch und nöcher. Und er sagt, jetzt ist die Stunde gekommen, wo du, Vater, mich verherrlichst. Und ich denke, Jesus, die Stunde ist doch noch gar nicht da. Eigentlich wartet die schlimmste Stunde auf dich. Es wartet Leid und Tod auf dich. Aber Jesus sagt, dafür bin ich Mensch geworden, denn ich bin das Lamm Gottes. Ich bin gekommen für diese Stunde. Und es ist, als ob Jesus durch dieses Dunkle hindurchschaut und die Herrlichkeit, die anschließend auf ihn wartet, sieht. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Hier an diesem Kreuz wird der Sohn Gottes verherrlicht. Hier an diesem Kreuz bringt er ein Opfer, das kein anderer bringen konnte. Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Deine Schuld und meine Schuld. Er hat sie dort an diesem Kreuz getragen. Amen. Und er ist nicht im Tod geblieben, sondern weil er Gott ist, so konnte er sagen, ich habe die Macht, mein Leben zu lassen und ich habe die Macht, es wieder an mich zu nehmen. Und er sagt gleichzeitig, und der Vater wird mich von den Toten auferwecken. Gesunde Gemeinde ist eine gottzentrierte Gemeinde. Gesunde Gemeinde, zweites Merkmal, ist eine auftragsorientierte Gemeinde. Und damit eine Jesus bekennende Gemeinde. Wisst ihr, der Name Jesus ist eigentlich Auftrag der Gemeinde. Ganz viele Menschen sagen, was ist denn unser Auftrag? Und ich kann euch sagen, der Auftrag ist schon längst geoffenbart worden. Er ist offenbar in diesem Namen Jesus. Gott ist Retter. Das ist unser Auftrag. Wir sind unterwegs mit Jesus und zeigen den Menschen, dass es einen Retter gibt. So einfach ist unser Auftrag. Jesus geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Diesen Auftrag kennen wir. Mache zu Jüngern alle Völker. Geht und predigt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. tauft sie auf den Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Der Auftrag von Gemeinde ist immer noch, Jünger zu machen. Und Jünger sind nichts anderes als Menschen, die so werden wie der Meister. Wenn du und ich irgendwann mal so geworden sind wie Jesus, dann ist der Auftrag von Gemeinde erfüllt. Wie war Jesus? Jesus war demütig, er war sanftmütig, er war rein, er war heilig, er war liebevoll, er war unglaublich. Wenn ich so bin wie Jesus, und ja, wir wissen alle, wir werden auf dieser Erde nicht so sein wie er, aber das ist letztendlich der Auftrag, dass wir nicht nur irgendwelche Theologen werden, dass wir nicht nur richtiges Wissen, sondern dass die Art und Weise, die uns ausmacht, so ist wie die von Jesus. Das ist der Auftrag. Und Jesus gibt seinen Jüngern diesen Auftrag. Und davor leben diese Jünger aber 3,5 Jahre intensivste Lebensschule mit ihm. Und sie waren nicht in einer Bibelschule, wo gelegentlich der Bibelschuldirektor sie angesprochen hat, sondern Jesus teilte das Leben mit ihnen. Sie schliefen unter dem Baum gemeinsam. Sie gingen durch dick und dünn. Wir kennen all diese Geschichten. Da war Abreibung, das lebte, färbte ab. Sie haben gemerkt, wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen. Sie haben von Jesus gelernt. Und Jesus war das große Vorbild. Und ich glaube, wir als Gemeinde dürfen immer wieder neu zu diesem Punkt kommen, dass wir eine Jesus bekennende Gemeinde sind. Unser Gott hat einen Namen. Und das ist dieser Name, der über allen Namen ist. Wisst ihr, der Name, Gott hat viele, viele Namen. Wer die Bibel ein wenig kennt, der weiß, es gibt so viele Namen, die Wesenszüge von diesem Gott beschreiben, von diesem einen wahren Gott. Er heißt beispielsweise Baal Perazim. Er ist der Gott der Durchbrüche. Ja, so viele Namen hat er, aber es gibt einen Namen, der über alle Namen ist. Und das ist der Name Jesus. Und solange Gemeinde diesen einen Namen kennt und in diesem Auftrag dieses einen Namens unterwegs sind, dass wir eine rettende Gemeinde sind, dass wir eine befreiende Gemeinde sind, dass wir eine versöhnende Gemeinde sind, dann handeln wir richtig. Jesus sagt, ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart. Wisst ihr, die Juden, die ihm zugehört hatten, die hatten ganz viel Ahnung von Gott. Und dennoch hatten sie so ein schräges Bild von Gott. Sie hatten so viele Worte von Gott gehört. Aber das Bild war längst nicht mehr das, was eigentlich Gott wirklich ausgemacht hat. Und hier kommt Jesus und Jesus zeichnet ein neues Bild von dem Vater im Himmel. Er zeichnet einen neuen Namen, dass dieser Vater ein Vater der Fürsorge ist. Ich bin der gute Hirte. Dass dieser Vater ein Vater der Gnade ist. Er sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ein Bild der Barmherzigkeit. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist dieser Gott. Er kommt. Was für ein Gott. Er sucht das, was verloren ist. Das, was unrein ist. Das, was unheilig ist. Das, was in unseren Augen nichts wert ist. Die sucht er und die findet er. Ja, Jesus ist gekommen. Und es ist, glaube ich, so herausfordernd für uns, dass wir diesen Namen nicht nur kennen, sondern dass wir diesen Namen im Herzen bewahren. Und Jesus geht weiter und er sagt Folgendes, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Das heißt, wir müssen diesen Namen nicht nur kennen, sondern wir müssen in der Art des Namens bewahrt werden. Wofür steht Jesus? Das möchte Gott in unserem Herzen bewahren. Das ist so wichtig, dass genau diese Art, das, was Gott wirklich ausmacht, bei uns letztendlich bewahrt wird. Dass wir es nicht irgendwo aufgeben. Dieser Name ist das Ende aller Religiosität. Der Name Jesus ist das Ende aller, ich schaffe es von mir aus. Oder ich muss es irgendwo schaffen. Oder ich muss nach Rom oder nach Mekka oder nach Jerusalem pilgern. Oder ich muss 2x die Woche fasten. Oder ich muss... Der Name von Jesus ist das Ende aller Religiosität. Er hat es gemacht und wir dürfen es annehmen. Da ist keiner aus sich heraus gerecht, sondern die Gerechtigkeit Gottes bekommen wir geschenkt. Ja, wir dürfen in den Werken wandeln, die er vorbereitet hat. Wir dürfen so werden wie Jesus. Aber das ist ein Geschenk Gottes, geschenkt aus Gnade. Es ist das Ende aller Religiosität. Und Jesus sagt, bewahre sie in deinem Namen. Das heißt, wir Menschen sind von tief aus religiös. Immer wieder fallen wir in dieses Muster, dass wir meinen, wir müssen Gott irgendwo beeindrucken. Aber Gott wird nicht beeindruckt durch unsere Religiosität, sondern Gott wird beeindruckt durch unsere Abhängigkeit zu ihm. Er wird beeindruckt durch unseren Glauben. Er wird beeindruckt dadurch, dass wir sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Dort, wo wir merken, wer wir sind, dass er der Schöpfer und wir das Geschöpf sind, dort möchte er gerne handeln. Dieser Name Jesus ist das Ende aller Verachtung. Was verachtest du deinen Bruder, der Gott so wertvoll war, dass Gott für deinen Bruder, für deine Schwester gestorben ist? Und mal ganz ehrlich, wie viel Verachtung ist auch in Gemeinde? Unsere Gemeinde heißt seit einem Jahr Mosaik. Wir haben Menschen aus vielleicht 40, 50 verschiedenen Nationalitäten. Wir haben ganz Reiche und wir haben ganz Arme. So unterschiedliche Menschen, ganz Hübsche und weniger Hübschen. Alles Mögliche, so wie wir Menschen ebenso sind. Ganz Kluge und Menschen, die keine Schulausbildung haben. So unterschiedlich. Und wie schnell sind wir dabei, uns irgendwo zu verachten? Wir haben die Religiösen und wir haben die Liberalen, alles in einer Gemeinde. Natürlich nicht ganz liberal und nicht ganz religiös, aber die Menschen, die das dann schon noch ein bisschen besser kennen als alle anderen. Und wie schnell sind wir dabei zu verachten? Und der Name Jesus ist eigentlich das Ende der Verachtung. Amen. Gemeinde ist nicht der Ort, wo wir einander verachten, sondern Gemeinde ist ein Ort, wo wir einander achten. Dieser Name ist das Ende aller Selbstverachtung. Du bist Gott so wertvoll, du bist so kostbar, so lieb und teuer, dass er dich erkauft hat, nicht mit Gold und Silber, sondern mit seinem eigenen Namen, mit seinem eigenen Leben. Dieser Name ist das Ende jeglicher Unterdrückung. Dämonen fliehen, die Geister weichen, Krankheiten weichen. Warum? Es gibt keinen Namen, der höher ist als der Name Jesus. Amen. Singen wir diesen Namen? Haben wir diesen Namen im Herzen? Dieser Name ist das Ende aller Angst und Furcht. Dieser Name ist nicht nur heilsam für uns, sondern er ist heilsam für andere. Und jedes Mal, wenn wir diesen Namen Jesus beten, jedes Mal, wenn wir über diesen Namen Jesus reden, jedes Mal, wenn wir diesen Namen Jesus singen, bekennen wir, dass Gott der Retter dieser Welt ist, dass er uns gerettet hat und dass das Rettungsprogramm Gottes noch nicht aufgehört hat. Wisst ihr, Reinhard Bonnke ist gestern gestorben. Ich wollte eigentlich über den Tod von Mose predigen und den Übergang von Mose auf Josua. Da war auch so ein Mann Gottes gestorben, aber Gott war nicht gestorben. Reinhard Bonnke ist gestorben, aber Jesus lebt. Amen. Und die Botschaft von Reinhard Bonnke, die lebt weiter. Und die Botschaft von Reinhard Bonnke war, Jesus ist der Retter dieser Welt. Warum? Weil Reinhard Bonnke einfach verstanden hat, was Jesus will. Und meine Botschaft und deine Botschaft und nicht die Botschaft von uns Pfarrern, sondern die Botschaft von jedem Einzelnen von uns, von jedem Jüngern ist, wir haben einen Retter. Er ist unser Retter. Gemeinde kann alles Mögliche werden, aber am Ende ist der Auftrag von Gemeinde Rettung dieser Welt. Es geht um Jesus. Es geht nicht darum, dass die Stühle rot oder blau sind. Es geht nicht darum, ob die Wände schwarz oder weiß sind. Es geht nicht darum, ob irgendwelche Belanglosigkeiten belanglos sind, sondern es geht darum, dass die Menschen gerettet werden. Durch wen? Durch dich. Durch dich? Ja, es gibt einen Retter, aber die Frage ist, wer bringt diesen Jesus zu den Menschen? Du und ich, das ist unser Auftrag. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diesen Auftrag immer wieder neu uns vor Augen führen. Drittes Merkmal einer gesunden Gemeinde, und das ist ein ganz wichtiger Merkmal, ist, dass das Wort Gottes in der Mitte ist. Gesunde Gemeinde ist eine wortbasierende Gemeinde. Da sagt Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben, heilige sie in der Wahrheit. Eigentlich das ganze Kapitel redet er immer wieder darum. Vers 8, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Es ist nichts anderes als das Bekenntnis von Petrus, der da sagt, du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wer kann retten? Als nur das Wort Gottes. Dieses Wort Gottes ist Fleisch geworden. Und indem wir dieses Wort Gottes hören, indem ihr mir zuhört und dieser Predigt Glauben schenkt, geschieht etwas Geistliches. Durch die Annahme dieser Worte geschieht ewiges Leben. Die Bibel nennt es Bekehrung und die Bibel nennt es Wiedergeburt. Es ist unglaublich, es ist eigentlich das größte Wunder, dass man sich vorstellen kann, dass aus einem Heiden ein wiedergeborener Christ wird. Dass aus einem religiösen Menschen ein Sohn, eine Tochter Gottes wird. Möglich aufgrund der Worte, die wir hören. Der Glaube kommt durch die Predigt. Die Predigt durch das Wort Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes in der Summe nehmen. Er ist das Wort Gottes. Wusstet ihr, dass Jesus selbst, dass Gott selber das Wort Gottes ist? Er ist das Wort Gottes. Und wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir Wort Gottes. Und in der Bibel ist nicht ein bisschen Wort Gottes, sondern die Bibel ist das Wort Gottes. Und wir dürfen das Wort Gottes nehmen, so wie es ist, und sagen, hier steht, hat Gott sich offenbart. Gott hat geredet. Und weil er die Wahrheit ist, stützen wir unsere Aussagen auf nicht unsere Wahrheit, nicht unsere Erkenntnis, sondern auf das, was er sagt. Konsequenz dieses Wortes Gottes ist Heiligung. Es gibt drei Konsequenzen, die wir sehen. Die erste ist, wir werden verändert in sein Bild. Was für eine schöne Konsequenz, dass es Menschen, die unheilig sind, Heilige werden. Dass es Menschen, die fern von Gott sind, Menschen werden, die nah bei Gott sind. Dass die Art und Weise Gottes unsere Art wird. Wie hübsch ihr seid. Kennt ihr diese Christen, die nah bei Gott sind und alles an ihnen strahlt Schönheit Gottes aus? Das ist nichts anderes als das, was Gottes Wort eigentlich bewirken möchte. Wir werden verändert in sein Bild. Das zweite ist, und jetzt hört gut zu, da sagt Jesus, und die Welt wird sie hassen. Die Konsequenz, dass wir uns auf Gottes Wort stellen, ist nicht nur nett. Wir werden so wie Jesus. Und wie sind die Menschen mit Jesus umgegangen? Die einen haben ihn gefeiert, haben gesagt, Messias, Rabbi, Meister. Und die anderen haben gesagt, er ist der Oberste der Bösen. Mit dem Teufel treibt er die Teufel aus. Er ist ein ganz, ganz Falscher. Sie haben ihn abgelehnt. Und Jesus sagt, weil ihr euch auf mein Wort beruft, so wird die Welt euch hassen. Warum? Weil ihr anders seid. Das ist der einzige Grund. Die Welt kommt nicht damit klar, dass wir anders sind. Unser Leben hat ein klares Ziel. Wir leben nicht nur für Geld. Wir leben nicht nur für Sex. Wir leben nicht nur für Schönheit. Wir leben nicht nur für Erfolg, sondern wir leben letztendlich für den Himmel. Unser Leben hat eine Richtung. Wir wissen, was kommt. Unser Leben hat ein klares Fundament. In einer Zeit, wo alles relativ geworden ist, wissen wir, auf was für ein Fundament wir stehen, nämlich auf dem Wort Gottes, auf Jesus Christus. Unser Leben hat eine klare Ordnung. Wir wissen, was richtig und falsch ist. Wisst ihr, es gibt so viele Menschen heute, die wissen nicht mehr, was richtig und falsch ist, bis hinein in die Christenheit hinein. Man redet mit Christen und da kommt so viel Sprachlosigkeit raus. Aber ich glaube, sie ist eigentlich gar nicht angesagt. Denn Gott hat sich geoffenbart, Gott ist klar. Nicht in allen Punkten, das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gibt manches, wo er sich nicht festgelegt hat, dann müssen wir da an diesem Punkt nicht noch genauer sein als Gott. Aber an vielen Punkten hat er sich festgelegt. Und da darf ich sagen, aber er sagt, Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt reicht die Zeit nicht aus, das zu vertiefen. Und das Dritte ist, obwohl die Welt uns hasst, lesen wir die dritte Konsequenz, er sendet uns in diese Welt. Also erstens, wir werden verändert in sein Bild. Zweitens, die Menschen kommen mit dieser Veränderung nicht irgendwie klar. Die einen lieben, die anderen hassen. Und dann sagt Jesus, und ich sende euch zu diesen Menschen. Und ich sende euch als meine Boten. Und ich sende euch als Brief Christi. Und ich sende euch als Salz. Und ihr macht einen Unterschied. Was für ein Vorrecht. Das Wort Gottes gehört in die Mitte. Seid ihr damit einverstanden? Amen. Ihr dürft so innerlich nicken oder auch äußerlich so ein bisschen, dass ich merke, okay, ich rede hier nicht von irgendwelchen seltsamen Dingen. Viertes Merkmal, ganz, ganz wichtig. Gemeinde Jesu und gesunde Gemeinde ist eine menschenverliebte und eine menschenvertrauende Gemeinde. Unser Motto als Mosaik heißt, wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen. Warum lieben wir Menschen? So sehr hat Gott die Menschen geliebt. Wenn Gott die Menschen liebt, dann wollen wir als seine Braut die Menschen auch lieben, oder? Es ist leicht, Gott zu lieben. Aber bei den Menschen merke ich, oh, manche finde ich nicht so sympathisch. Manche sind auch manchmal ganz schön zäh. Und manche kommen mir auch krumm. Gott hatte ich noch nie ein Problem zu lieben. Die Menschen ist manchmal anders. Aber Gott fordert mich aus, die Menschen zu lieben, weil er die Menschen liebt. Und gesunde Gemeinde ist eine menschenachtende und eine menschenverliebte Gemeinde. Achte auf dich selbst, sagt die Bibel immer wieder. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Hab Acht auf dich selbst. Achtung fängt immer letztendlich auch bei uns selber an. Wir achten Gott. Wir müssen auch uns selber achten, unser eigenes Leben. Dass wir nicht meinen, wir sind der Retter dieser Welt. Es gibt einen Retter und das ist Jesus. Ich muss diese Welt nicht mehr retten. Ich kann in seinen Werken wandeln. Ich kann in seiner Kraft handeln. Aber ich bin nicht so ganz wichtig, dass ich meine, wenn ich jetzt nicht, dann bricht alles zusammen. Sondern ich darf sein Diener sein. Und Gott möchte mich gebrauchen. Euer Ja sei ein Nein. Sein Ja, euer Nein sei ein Nein. Lerne das Wichtige von Unwichtigen zu unterscheiden. Lerne auf die leise Stimme Gottes zu hören. Gottesfurcht bewahrt vor Überforderung, weil sie zum einen von Menschenfurcht vertreibt und weil sie zum anderen Selbstüberschätzung uns davor bewahrt. Wir sind nicht der Retter dieser Welt. Gesunde Gemeinde ist eine menschenverliebte Gemeinde und es beginnt bei den Kindern. Und ich feiere euch als Gemeinde, so viele Kinder, so viel, was um Kinder hier geschieht. Und ich glaube, Jesus feiert es zutiefst. Und die Frage ist, wer hat Kinder auf dem Herzen? Und ich hoffe, nicht nur ein paar Kinderstundenmitarbeiter, sondern dass die ganze Gemeinde sagt, wir haben Kinder auf dem Herzen. Warum? Jesus ruft die Kinder zu sich. Er sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Das war damals alles andere als cool. Die Kinder, die waren nicht so wichtig. Und Jesus hat genau diese unwichtigen Personen in die Mitte und er sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen ist das Reich des Himmels. Wisst ihr, was die katholische und evangelische Kirche daraus gemacht hat? Sie hat uns verklickert, dass diese Menschen dem Reich Gottes eigentlich nicht dazugehören. Und Jesus sagt genau das Umgekehrte. Ihnen gehört das Reich des Himmels. Sie kommen aus der Backstube Gottes. Diese kleinen Wesen, wenn sie dann sterben mit 0 Tagen, dann glaubt mir, da sagt Jesus, ihnen ist das Reich des Himmels. Er sagt nicht, oh, dann sind sie Kandidaten der Hölle, sondern genau das Umgekehrte. Wer die Worte von Jesus hört, der merkt, Jesus sieht die Kinder sehr, sehr wichtig. Er stellt sie in die Mitte. Und diese Aussage ist eine Feststellung. Er sagt, ihnen gehört das Reich des Himmels. Und es ist ganz interessant, dass Menschen, so kleine Kinder, eigentlich ein Gespür haben über Gott und von Gott. Und ein Gespür, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist. Und dass Kinder ganz oft extrem positiv auf die Worte von Jesus reagiert haben. Wenn du die Geschichten von Jesus liest, wer immer richtig reagiert hat, dann waren es die Kinder. Als Jesus den Tempel gereinigt hat, waren alle entsetzt. Und was tun die Kinder? Sie loben Jesus. Sie loben Gott. Die Kinder spüren irgendwie, in Jesus begegnet uns der lebendige Gott. Ja, es ist eine Feststellung. Es ist auch eine Verheißung, dass dort, wo diesen Kindern Jesus nahegebracht wird, Kinder das gerne aufnehmen. Und es ist eine Riesenaufforderung an uns. Eine Aufforderung, dass wir ihnen Jesus beibringen. Denn aus diesem Setting, ihnen gehört das Reich des Himmels, beginnt das Leben. Und die Frage ist, was geschieht alles im Leben? Wie viel Versuchung ist da? Wie viel schwarze Worte? Wie viel falsche Worte? Was für ein Gottesbild wird vermittelt? Und da haben wir als Gemeinde solch einen wichtigen Auftrag, ihnen Gott zu präsentieren als den Lebendigen, als den Heiligen. Amen. Kinder gehören in die Mitte einer Gemeinde. Als ich in unsere Gemeinde kam, ich kam irgendwann mal als Pastor in die Bibelstunde mit meinem Baby damals. Oder meinem 1-2-Jährigen und alle Älteren haben sich umgedreht, der stört hier. Und ich dachte, was für eine komische Gemeinde ist das, wo Kinder stören. Nein, der stört nicht, Gott sei Dank ist er da. Heute ist unser Mutter-Kind-Raum integriert im Saal. Ich möchte, dass die Kinder in der Mitte sind. Und dann weint mal ein Baby, dann weint es halt. Ja, Kinder gehören, das Leben gehört in die Gemeinde. Amen. Das ist wichtig. Und es ist so gut, dass ihr das lebt. Aber nicht nur die Kinder, sondern es geht weiter. Die nächste Generation ist vielleicht noch entscheidender im Kampf darum. Aber die Bibel sagt Folgendes in 5. Mose 29. Was verborgen ist, ist des Herrn unseres Gottes. Was offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Dass wir tun sollen alle Worte des Gesetzes. Das, was Gott geredet hat, gilt nicht nur mir. So wie mein Vater, wie meine Mutter es mir weitergegeben haben, so ist es mein Wunsch, dass ich es weitergebe. Und ich will es nicht so weitergeben, dass sie die letzte Generation ist, die an Jesus glaubt, sondern ich will es so weitergeben, dass ihre Kinder es auch glauben. Das ist unsere Verantwortung. Die Bibel geht hin und sagt immer wieder, genau das sollt ihr tun. In Josua lesen wir, wenn eure Kinder euch einmal fragen werden, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging trockenen Fußes durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch ausgetrocknet hat. Gott denkt von Kindern her. Er denkt vom Leben her. Er denkt von der neuen Generation. Es reicht nicht, dass wir Ältesten so gut alles wissen. Die neue Generation muss es auch wissen. Amen. Es ist so entscheidend, dass die neue Generation es genauso erlebt und nicht nur irgendwie theoretisch glaubt, sondern ihre eigenen Gotteserfahrungen macht. Unser Gott lebt. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. Wer sich aufmacht, dem wird Gott ja begegnen. Und dann gehen wir zu der Jugendschiene. Und die Frage ist, wo sind die jungen Leute, die sagen, hier bin ich, sende mich. Wisst ihr, ich war viele Jahre der Jugendbeauftragte unserer Bewegung. Das ist in meinem Herzen immer noch. Wenn ich in Gemeinde komme, dann scroll ich, wo sind die Kinder? Und hier, super, wo sind die Jugendlichen? Wo sind die Menschen, die zukünftigen Leiter sind, die aber heute schon bereits ganz viel Musik machen? So gut, dass die Jugendlichen hier Musik machen. Wisst ihr, als Gott junge Menschen anspricht, und die Bibel ist voller junger Menschen, voller 17- und 18-Jähriger. Das sind die Helden der Bibel. Ihr kennt alle die Geschichten, oder? Ein Daniel, der als junger Mann sagen konnte, diese Speise kann ich nicht essen, sie ist unrein. Der den Mut hatte und der dann als alter Mann immer noch standfest zu seinem Gott stand. Ein David, der als junger Mann, ein Samuel, der als ganz, ganz junger Mann lernt, wie er beten soll. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Ihr Lieben, unser Fokus als Gemeinde muss die nächste Generation sein. Denn du und ich, wir werden nicht abfallen vom Glauben, oder? Und das ist genau der Tod im Topf. Das ist genau der Tod im Topf, dass ganz viele Menschen denken, Gemeinde muss mir gefallen. Mir 44-Jährigen, der Gottesdienst muss mich abholen. Aber das Richtige ist zu sagen, wo ist die neue Generation, die das hört, die das glaubt und ihren Leuten sagt. Und wenn wir da unterwegs sind, dann glaube ich, sind wir gesund unterwegs. Aus unserer Gemeinde sind 20 Bibelschüler. Und an dieser Stelle gebe ich jetzt mal an, weil ich diesen Wert unterstreichen möchte. 20 Menschen in den letzten Jahren auf die Bibelschule gegangen und viele von denen gründen heute Gemeinden. Warum? Weil sie mit 5 gemerkt haben, meine Tochter ist jetzt 6 Jahre alt, mit 5 kam sie von einer Kindergruppe zurück, die meine Frau hielt und hat gesagt, Mama, ich möchte Missionarin werden. Und dann sagte die Pia, Name meiner Frau, warum denn? Ja, da kann man den Menschen und den Hunden von Gott erzählen. Noch nicht ganz verstanden, die Hunde sind da nicht ganz da inklusive. Aber wie gut, dass ein junges Kind sagen möchte, ich möchte Missionarin werden. Und diesen Keim aufzugreifen, lass die Kinder zu mir kommen, ihnen gehört das Reich des Himmels. Und mit 12 ist der Junge vielleicht nicht ganz so beteiligt. Ich kann euch sagen, mein Lieblingsjob, und ich leite eine große Gemeinde, ist Freitagabend 17 Uhr, da darf ich mit meinen leiblichen Jungs Fußball spielen. Zusammen mit ihren Freunden. Und ich glaube, das ist der wichtigste Job, den ich als Gemeindeleiter tue. Dass ich mich investiere in die kommende Generation von Leitern. Und die Frage ist, wer sind die Leiter dieser Gemeinde? Und dann schaut ihr rum und schaut, wer hat graues Haar. Und ich will rumschauen und sagen, wo sind die fitten 15-Jährigen? In die investiere ich mich, denn sie werden die Leiter dieser Gemeinde sein. Vielleicht heute noch nicht, aber sie sind heute schon so, so, so wichtig. Seid ihr bei mir? Ihr seid bei mir, das ist genial. Ich bin fast am Ende, ich mache es ganz kurz. Ihr merkt, ein Kondensat, aber ich habe ja gefragt. Gesunde Gemeinde ist eine leiterehrende Gemeinde. Und das ist nicht so wirklich unsere schwäbische Kultur und vielleicht auch nicht ganz so unsere deutsche Kultur. Leiterehrend, was bedeutet das? Aber es ist eine sehr biblische Kultur. Wisst ihr, Mose hat ein Problem, dass sein Volk ihn nicht geehrt hat, obwohl Mose eigentlich immer von Gott her sprach. Mose begegnet Gott und er sagt, das ist der Wille Gottes und das Volk sagt, nee, danke. Und wir kennen, die Konsequenz war nicht gut, dieses Murren und Knurren und die Folge davon war selten Segen, eigentlich nie. Wusstet ihr, dass Jammern und Murren eigentlich nicht gut sind, dass sie eigentlich sogar Sünde sind, dass es in der Bibel sogar Strafen darauf gab? Und dass bis zum Bruder von Mose selbst es nicht aufhörte, dass der eigene leibliche Bruder und die leibliche Schwester auch meinten, sie mussten gegen den Leiter murren und knurren. Und Gott fand es nie witzig. Nie. Gesunde Gemeinde ist eine leiterehrende Gemeinde. Da lesen wir in 1. Timotheus, die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Oder im Epheserbrief lesen wir, Gott hat gegeben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer zur Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Leiter sind eine Gabe Gottes an die Gemeinde. Euer Gemeindeleiter, euer Pastor ist eine Gabe, ein Geschenk Gottes an euch. Und er hat eine wichtige Aufgabe und Sie haben eine wichtige Aufgabe zur Zurüstung der anderen, damit wir gemeinsam das Werk des Dienstes vollbringen. Aber Leiter sind ein Geschenk Gottes. Und ich glaube, es ist, also euer Leiter hat nur gut von euch geredet. Nicht, dass ihr da irgendwas jetzt reinlest, ja. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Leiter ehren. Was tun Leiter? Ich könnte jetzt ganz verschiedene Bilder gebrauchen. Nehmen wir das Bild vom Fußballteam. Neulich gab es wieder eine Weltmeisterschaft. Und der Trainer der französischen Weltmeisterteams oder des französischen Teams hatte ein gutes Team beisammen. Lauter gute Spieler. Und sie sind in der Vorrunde ausgeschieden. Das war bei der vorvorletzten WM. Warum? Weil sie sich diesem Trainer entzogen haben. Sie haben gesagt, dieser Trainer ist kein guter Trainer, den mögen wir nicht. Und es gab Spannungen und Spaltungen im Team und sie haben nichts erreicht. Fast dieselbe Mannschaft unter einem neuen Trainer. Sie sind Weltmeister geworden. Wie ist das möglich? Der Trainer spielt nicht Fußball. Aber er ist so entscheidend, er ist so wichtig. Er hat definiert, wie gespielt wird, nach welcher Strategie man vorgeht. Es ist entscheidend, dass wir zum bestimmten Grad auch hören. Wir alle kennen kultivierte englische Gärten. Oder wir alle kennen kultivierte deutsche Gärten. Und wir alle kennen unkultivierte Gärten, wo seit 20 Jahren nicht gearbeitet wird. Und ich frage dich, was für ein Garten wollen wir als Gemeinde sein? So ein Garten, wo nur Unkraut wächst, wo alles gedeiht, wo nie beschnitten wurde, wo alles möglich ist. Und du kommst rein und denkst, Hilfe, hier kann ich nicht leben. Oder ein natürlich wachsender Garten, wo der Pfleger hingeht und sagt, ich mag Natural Style, aber Unkraut bleibt Unkraut und Unkraut wird gejäht. Und der andere Leiter sagt, also mir gefällt das Englische, Quadratische und alles wird zurecht. Das ist okay. Gott gibt unterschiedliche Leiter. Und Leiter dürfen prägen, dürfen entscheiden, aber wenn sie nicht entscheiden, entsteht am Ende Wildwuchs. Wir waren im Urlaub, eine siebenköpfige Familie, und das ist schon sehr spannend. Wie verbringen wir unseren Urlaubstag? Gehen wir zum Schwimmbad oder gehen wir ans Meer? So, diese Frage ist fast immer ganz entschieden, weil die Lobby fürs Meer sehr, sehr groß ist. Es gibt nur eine kleine Stimme, die möchte unbedingt Schwimmbad, und das ist meine Kleine. Die war damals 3 Jahre alt. Also gehen wir ans Meer oder zum Schwimmbad? Und eines Tages, wir waren wieder unterwegs Richtung Meer. Wir waren auf dem Parkplatz zwischen Schwimmbad und Meer, und dann bleibt sie stehen und fängt an rumzubocken. Sie will unbedingt zum Schwimmbad. Und die Eltern schauen uns an und sagen, was machen wir jetzt? Wir hätten den ganzen lieben Tag auf dem Parkplatz bleiben können. Weil einerseits Schwimmbad und einerseits Meer gleichzeitig ist ein bisschen schwierig, du musst dich irgendwo entscheiden. Und so sind manche Gemeinden, sie leben eigentlich auf dem Parkplatz. Das Schwimmbad wäre gar nicht so schlecht, dann geht lieber zum Schwimmbad. Vielleicht ist es mehr noch besser. Aber Gemeinde ohne Leitung oder Gemeinde geleitet von Kindern am Ende bleibt auf dem Parkplatz stehen. Es braucht eine Mama und Papa, die sagen so, und jetzt gehen wir ans Meer. Selbe Situation am nächsten Tag, meine Tochter an der Hand, und sie schaut mich an und sagt, Papa, bist du stolz auf mich? Ich so, ja, heute bin ich keine Zicke. Ich kann euch sagen, ich kenne zu viele alte Leute, die zicken. Ich kenne zu viele Frauen, die zicken. Ich kenne zu viele Männer in der Gemeinde, die zicken herum. Und es macht das Leben eines Leiters schwer. Leiter ehrend bedeutet nicht, oh Eckbert. Ich glaube, kein deutscher Leiter braucht das. Aber was wir brauchen ist, dass wenn Weisungen vorgegeben werden, Menschen sagen, ja, einverstanden, wir gehen dorthin. Vielleicht würde ich noch lieber ans Meer gehen, aber Schwimmbad ist doch auch eine gute Option, oder? Versteht ihr dieses Bild? Leiter ehrend, auch sich mal was sagen lassen, bereit sein, mitzugeben. Gesunde Gemeinde ist eine gabenorientierte Gemeinde. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir. Bin 3 Minuten fertig. Dies soll deine Sorge sein, darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Übung macht den Meister, oder? Wie lernen wir predigen? Wie lernen wir mit Holz umgehen? Der Herzchirurg, der dein Herz operiert, ratet mal, wie viele OPs er schon durchgeführt hat. Zehntausende? Und je höher die Verantwortung, desto öfters die Übung, desto öfters die Erfahrung. Es gibt manche Dinge, die müssen wir so oft ausgeführt haben, weil die Folge davon so unglaublich entscheidend ist. Übung macht den Meister. Wo kommen unsere Leute her? In der Kinderstunde. Da lernt man predigen. Ich hab Bibelschulkollegen gehabt, die hatten noch nie gepredigt. Sie sollten Pastoren werden und hatten in ihrem Leben noch nicht einmal gepredigt. Wie ist das möglich? Geht gar nicht. Wo lernst du predigen? In der Kinderstunde. Amen. In der Jugendstunde. Im Hauskreis. Im Leben. Dort lernst du es. Kennt ihr die Hausmeister? Also wir hatten solch einen Hausmeister. Ich habe gesagt, alle dürfen sterben bei uns, nur der Hausmeister nicht. Denn er hatte seine 10 Geheimwissen. Und niemand wusste es außer er. Und das ist gefährlich. Ich glaube, das gibt es in jeder Gemeinde. So ein paar Schlüsselfiguren. Wenn die abbrechen würden alles zusammenbrechen. Aber das ist nicht biblisch. Es ist gesund, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Fördere die Gabe in dir. Gesunde Gemeinde ist eine geistorientierte Gemeinde. Streck dich aus nach dem Übernatürlichen. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir verliehen wurde durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Ich glaube, da seid ihr sehr gesund, sehr stark unterwegs. Und gesunde Gemeinde letztens ist eine nachwuchsorientierte Gemeinde, fördert andere. Wir haben bei uns irgendwann ein Azubi-Prinzip eingeführt. Das heißt, jeder, der was macht, hat ab Stunde null den Job, den nächsten zu suchen, wo er sich multiplizieren kann. Ich als Pastor habe Leute um mich herum, wo ich mich multipliziere. Wenn ich morgen sterbe, wird die Gemeinde weiterleben. Gott sei Dank. Und der Tontechniker sucht Menschen und der Lichttechniker sucht Menschen und der Musiker. Und das ist Förderung. Ich sehe die Stories von unserem Lobpreispastor und er ist so ein begabter, unglaublich begabter Lobpreisleiter. Ähnlich wie euer Pastor, nur 30 Jahre jünger. Also dementsprechend singt er einfach noch coolere Songs, ja. Und jetzt könnt ihr, er rockt die Bühnen, Ecclesia Worship, Thomas Maurer ist unser Lobpreispastor. Aber sein Job ist nicht jeden Sonntag selbst zu performen, sondern sein Job ist es, die Gitarre dem 13-Jährigen in die Hand zu geben. Und ich sehe seine Stories und dann heißt es, ich hab's geschafft, ich hab ihn gecatcht. Wen hat er denn gecatcht? Einen 12-jährigen Jungen, der gerade angekommen ist und der kriegt die Gitarre in die Hand gedrückt und das wird unser zukünftiger Lobpreisleiter. Wir fördern. Amen. Es geht darum, dass Gemeinde Gemeinde ist und dass es wächst. Dass der Retter dieser Welt geboren ist, nicht nur für wenige. Und da haben wir immer unseren Kulturkreis. Bei uns Deutschen sind 200 ja schon viele. Aber was ist mit den anderen 20.000 hier? Oder den anderen 80.000? Nicht nur für wenige, sondern für die vielen. In diesem Sinne wünsche ich meiner Gemeinde und auch eurer Gemeinde, lasst uns eine gesunde Gemeinde sein. Immer wieder. Für alle, die es doppelt hören müssen, ich wiederhole diese 8 Stichworte. Gesunde Gemeinde ist eine gottzentrierte Gemeinde. Sie ist eine auftragsorientierte und damit eine Jesus-bekennende Gemeinde. Sie ist eine wortbasierende Gemeinde. Sie ist eine menschenachtende und menschenverliebte Gemeinde. Sie ist eine leiterehrende, eine gabenorientierte, eine geistorientierte und eine nachwuchsorientierte Gemeinde. Und da gibt es sicherlich noch andere Kriterien, aber wenn wir diese Kriterien vor Augen haben, wenn wir uns freuen über die Babys. Ich habe 5 Kinder. Egbert, ihr seid auch gut unterwegs hier mit 4 Kindern. Wisst ihr, warum ich das sage? Ich wünsche mir, dass unsere Leute auch 5 Kinder bekommen. Und jetzt schaut mich mal ein bisschen komisch an, so typisch Deutsch, ob das glaubt oder nicht. Wenn du reinkommst bei uns, sind 50 Babys zwischen 0 und 2,5 Jahren. Ich predige das jeden Sonntag. Ich habe 5 Kinder. Die Last darf meine Frau tragen, aber ich habe 5 Kinder. Versteht ihr? Ich habe 5 Kinder. Hey, Deutschland wird ein Seniorenheim. Wo sind die Papas und Mamas, die bereit sind, nicht nur 1 oder 2 Kinder, sondern die sich in Kinder investieren? Und Gott sei Dank gibt es auch andere Kinder. So, das war jetzt das Komische von Ecclesia. Amen.